Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Hallo Kimi.
Hallo Ida, du kleiner Braunbär. Na?
Es macht die Höhe im Trainingslager aus. Ich kann sagen, es ist nicht das durchgehend gute Wetter. Mhm. Es ist mehr die hohe UV-Strahlung in der Höhe, glaube ich.
Wahnsinn, auf jeden Fall. Vor allem, da du noch ein weißes T-Shirt trägst. Der Kontrast ist auf jeden Fall zu sehen, muss ich sagen. Ja.
Ja, ich hatte, kann ich sagen, den schlimmsten Sonnenbrand der Welt auf der Nase. Mhm. Da bin ich ganz froh, dass man das jetzt nicht mehr sieht. Und das lag nicht daran, dass ich mich nicht eingecremt habe, sondern echt daran, dass die UV-Strahlen so krass waren, dass es trotz Eincreme nach dem Laufen sah ich aus wie Rudolf.
Hm. Ja. Aber wie ist denn das Trainingslager? Erzähl, wie geht's dir? Wie fühlt sich's an?
Mir geht's richtig gut. Also ich bin rundherum zufrieden, wie das Training läuft. Die Bedingungen sind perfekt. Ich kann zweimal am Tag trainieren, danach gehe ich noch in die Sauna, es gibt gutes Essen. Ich bin hier wieder in dem Hotel für Jahreszeiten im Pitztal und eben der Sven ist die zweite Woche jetzt auch nochmal da. Also wir können meistens eine Einheit am Tag zusammen machen und ja, ich bin wirklich voll zufrieden, mir tut nichts weh. Was ja immer so das kleine Problemchen sein kann, was sich in der zweiten Woche einschleicht, aber bisher habe ich alles ganz gut im Griff mit Recovery und Ausrollen und Dehnen. Und das Wetter ist jetzt in der zweiten Woche deutlich besser. Letzte Woche hatten wir schon ein paar Regentage dabei, wo es echt sehr, sehr kalt war. Aber ich bin rundherum happy.
Sehr schön.
Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, muss ich sagen. Bin gerade auch, um mich deinen Worten anzuschließen, eigentlich rundum happy. Bin zwar nicht im Trainingslager, aber bin die letzte Woche jetzt hier in München und habe jetzt echt auch, ich hatte letzte Woche eine richtig gute Trainingswoche und es ist einfach krass. Ich habe halt wirklich, ich habe es ja letztes Mal auch schon erzählt, hatte ja diese Magengeschichte und habe jetzt einfach seit, ich klopfe gleich mal auf Holz, aber habe seit jetzt 3 Wochen wirklich einfach meinen Magen in den Griff bekommen und das hat, glaube ich sogar, gar nicht so viel mit Wettkampf zu tun gehabt bei mir, sondern ich habe einfach seit Jahren so ein, ja, das resultiert schon noch so ein bisschen aus meiner damaligen Essstörung, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall so ein befreites Essverhalten hatte ich eine Zeit lang nicht. Und das kommt schon noch so ein bisschen daher, dass mein Magen einfach oder dass ich ein ziemliches Kontrollverhalten in meinem Essen oder in meiner Essstruktur teilweise hatte. Und ich habe jetzt einfach irgendwie seit ein paar Wochen kann ich da richtig schön loslassen beziehungsweise mich einfach normal und gesund ernähren und merke, dass das jetzt seit 2-3 Wochen einfach wahnsinnig viel mit mir macht. Also der Magen ist gut, ist nicht irgendwie kein Blähbauch, kein Unwohlsein und einfach so viel mehr Energie, auch im Training, ein guter Kopf. Und ich hatte jetzt echt auch ein sehr großes Wochenende und das lief einfach richtig gut. Verpflegung lief super und das macht irgendwie sehr viel Freude, muss ich sagen, dass einfach mal befreit zu sein von all dem. Von daher geht's mir tatsächlich gerade auch sehr gut. Ich bin gerade sehr zufrieden, muss ich sagen.
Ja, sehr gut. Was meinst du, woran das liegt, dass du so das Gefühl hast, du konntest ja in den letzten 3 Wochen so ein bisschen von alten Mustern loslassen und das alles viel befreiter sehen?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, weil das Interessante ist ja, dass man eigentlich weiß, dass da so ein paar Dinge nicht richtig laufen. Also das weiß ich seit Jahren, dass ich mir teilweise zu wenig Zeit für, also halt einfach Mahlzeiten nehme und teilweise auch einfach zu wenig esse über den Tag. Dann hat man ja wahnsinnig viel Luft im Bauch und so. Dann hat man so Snackattacken und was auch immer. Und das weiß ich seit Jahren. Und seit Jahren war das so, dass ich das in den Griff bekommen habe, wenn ich mit Leuten unterwegs war, weil da isst man einfach anders. Aber jetzt irgendwie seit dem Zugspitz, würde ich sagen, das war so der Drehpunkt, ist es wie, als wäre ein Groschen gefallen oder als hätte ich jetzt einfach mal die Standhaftigkeit oder die, dass ich das einfach gut selber durchziehen kann und normal essen kann. Ich habe mir auch ein bisschen Hilfe von der Kate geholt, einer Teamkollegin von mir, und habe mal so ein bisschen Ernährungstagebuch geführt und ihr das halt gezeigt. Und sie hat mir einfach 2-3 kleine Tipps gegeben, also wirklich nichts Weltbewegendes. Aber das hat wirklich wahnsinnig viel verändert und das ist echt krass, also man, ja, allein dieses Wohlfühlgefühl und so, das ist, macht einen Unterschied von Tag und Nacht, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das ja jetzt auch bei den nächsten Rennen zeigt, ob sich was zeigt, wovon ich tatsächlich fast ausgehe. Ja, also ich bin sehr zufrieden gerade damit, dass ich das so durchziehen kann. Ja.
Das klingt doch sehr gut.
Ja, genau. Also wirklich spannend. Das ist, man lernt sich immer doch wieder neu kennen, beziehungsweise ja, es passieren einfach immer wieder interessante Dinge. Also ich finde das sehr interessant, dass man zwar Dinge weiß, aber vielleicht erst mit Jahren oder mit Zeit dann irgendwie ja auch Dinge verändern kann, loslassen kann, neu angehen kann, wie auch immer. Ja, genau.
Ja, das klingt gut. Du bist die Woche aber nicht in die Berge gefahren, sondern in München geblieben, stimmt's?
Ja, ich hatte eigentlich vor, für 3 Nächte in die Berge zu fahren irgendwohin, aber ich habe es ja letztes Mal auch schon so ein bisschen gesagt, ich hatte einfach keine Lust, wegzufahren, weil ich jetzt eben 8 Wochen am Stück nicht da oder nicht daheim bin und einfach gerade den Sommer in München, soweit man es Sommer nennen kann, sehr genieße und das auch noch genieße, mit meinen Leuten hier zu sein. Deswegen war ich quasi 3 Tage hintereinander immer einfach am Berg und bin wieder heimgefahren. Und das ging auch sehr gut. Erstaunlicherweise hat die Deutsche Bahn mal wirklich einwandfrei funktioniert. Da macht dann das Deutschland-Ticket, muss ich sagen, sehr viel Spaß. Beziehungsweise am Sonntag hatte ich eine Mitfahrgelegenheit, das war sehr toll. Hin und zurück, das macht schon, ist schon angenehmer mit Auto, muss man auf jeden Fall sagen. Grüße an Kathi und Max, die den Podcast hören. Und jetzt, kleines Dankeschön an euch. Und ja, deswegen hatte ich quasi 3 einzelne Tage am Berg und die waren sehr, sehr schön. Ja.
Ja, cool. Dann frage ich dich gleich, was ist dein Training der Woche?
Das Training der Woche.
Genau das.
Als hätte ich es geahnt.
Ja, beziehungsweise ich würde Samstag und Sonntag nehmen, aber beide Tage, weil es war so ein bisschen die Idee, 2 sehr lange Läufe aneinander zu packen und viele, viele Höhenmeter zu sammeln. Und besonders der Lauf am Samstag war wahnsinnig toll. Also eine Runde, die ich davor noch nie gelaufen bin, die mir ein Kumpel gebaut hat, von Eschenlohe nach Garmisch, aber eben ganz, also über Umwege, über viele Gipfel. Ich war sehr lang unterwegs und es war ja auch sehr warm an dem Tag. Deswegen habe ich mir den Lauf an den Samstag gepackt und den anderen auf den Sonntag, wo wir dann relativ stupide einfach nur hoch und runter gelaufen sind für 3,5 Stunden. Und ja, irgendwie war es diese Kombination aus 2 langen Läufen, aber vor allem habe ich sehr viele steile, also bewusst steile Anstiege, lange Anstiege, technische Sachen vor allem in den Lauf am Samstag gepackt, weil ich beim Zut gemerkt habe, dass diese ganz steilen Kanten, die ja beim Zut drin sind, gerade so in dieser Zwischending drin, sind so ein paar steile Anstiege drin, habe ich gemerkt, das habe ich zu selten in meinem Trainingsalltag und meine Waden machen da dann ab einem gewissen Punkt so ein bisschen Halligalli, deswegen habe ich echt, diese Runde am Samstag war einfach sehr, sehr steil bis zum Ende und ich konnte alles durchlaufen, bis auf wirklich einfach, ja, so, wie sagt man denn, so kieselige Sachen, wo du einfach wegrutscht und so, wo es steil wird, wo man dann wandert oder hiked, aber ansonsten alles durchgelaufen, keine Krämpfe, Verpflegung war 1A, der Magen war top, der Kopf war gut, es war wirklich einfach alles gut, der Tag am Sonntag war auch gut, hat sich auch gut angefühlt, war keine krassen Ermüdungserscheinungen oder irgendwas. Und ich ja merke einfach, dass das Training von den vergangenen Wochen schon fruchtet, so, also gerade im Uphill. Und ich, ja, das ist schön. Also es ist einfach ein cooles Gefühl, wenn man merkt, okay, man merkt die Arbeit einfach mal. Und das ist kein Magen, der einem irgendwie dazwischen funkt, toi, toi, toi. Ja, deswegen war das mein Training der Woche, die 2 Longruns am Wochenende. War cool, war schön, ja.
Sehr gut und gibt dir sicher auch ein gutes Gefühl für den Allgäu mit.
Ja, weil der ist ja schon, hat schon auch seine Höhenmeter drin. Der kommt ein bisschen ans Profil vom OCC hin, würde ich sagen. Und deswegen war das jetzt schon manchmal wichtig, ein paar Höhenmeter einzubauen. Und jetzt, ja, es war auch, glaube ich, gut, dass am Samstag, dass es so heiß war, weil ich mit Blick auf nächste Woche wird es zumindest wärmer. Man mag es noch nicht verschreien, weil aufs Wetter ist gerade nicht so viel Verlass, aber nichtsdestotrotz, es könnte wärmer werden. Von daher war das vielleicht auch ganz gut, da nochmal in der Wärme zu trainieren. Ja, ich habe jetzt irgendwie in den letzten Minuten einen kleinen Monolog gehalten, Ida, mehr oder weniger. Erzähl mal von deinem
Training. Nein, ich habe nur gedacht, es ist so lustig, wie doll so Strecken, Höhenmeter, Steilheit und so im Auge des Betrachters liegt. Weil ich würde sagen, dass Zugspitze überhaupt keine steilen Anstiege hat. Aber genauso musste ich halt gerade schmunzeln, weil ich mit Sven über Eiger auch gesprochen habe. Und er meinte, ja, das ist ja voll laufbar. Und finde es halt so, es kommt echt immer drauf an, was man selber in dem Moment, ja, wo man seinen Fokus drauf richtet, was für einen selber die vielleicht schönsten Teile der Strecke werden, vielleicht die schwierigsten. Und deswegen finde ich, ist es beim Trail so schwer, allgemein zu sagen, eine Strecke ist entweder halt leicht oder schwer oder steil oder flach, weil es kommt echt immer drauf an, wen man fragt, beziehungsweise was man gerade für Vorlieben hat, was einem entgegenkommt oder auch nicht. Darüber habe ich nur gerade nachgedacht, während du gesprochen hast.
Ja, wobei laufbar und steil würde ich jetzt nicht unbedingt als Entweder-Oder nennen. Also Eiger kann ich mir schon auch vorstellen, dass der laufbar ist. Ich würde auch den OCC als laufbar bezeichnen, fast. Ja. Also von daher, meinte vorhin mit Höhenmeterzahl und Distanz, das meinte ich, ist vergleichbar mit dem OCC. Auch ein Zut ist laufbar, wenn man keine Krämpfe hat. Aber da sind schon, also vom Prozent der Steigung, würde ich sagen, sind so manchmal so Dinger drinnen, die jetzt nicht, also die zu mir zumindest schon theoretisch steil vorkommen, aber dennoch laufbar sind. Aber es ist ganz witzig, weil ich habe bei meinem Lauf am Samstag die Eva Sperger getroffen. Die ist mir entgegengekommen und ist gerade hochgelaufen. Und ich kam gerade von so einem, für meine Begriffe, echt technischen Part und kam gerade runter und habe dann gesagt, boah, ich freue mich jetzt auf den Downhill, weil der war vergleichsbar laufbar. Und dann hat sie gesagt, echt, also für mich ist es jetzt der laufbare Teil, wo ich mir auch dachte, okay.
Ja, es kommt echt immer darauf an, was man mag.
Aber sie hat mir danach geschrieben und meinte, ah nee, stimmt gar nicht, es war schon technisch, wo ich mir dachte, okay, dann bin ich ja nicht ganz so, wie sagt man denn, verdorben von meinen Münchner Isar-Trails. Aber beim Eiger sind 8 Kilometer flach am Ende. Also man darf es nicht unterschätzen, was die Isar-Trails vielleicht an Vorteilen zu bieten haben. Nichtsdestotrotz, Ida, jetzt erzähl mal von deinem Training der Woche.
Werbung. Ich hatte bisher toi 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 wenig mit Verletzungen zu kämpfen, aber was ich vor allem über die vergangenen Wochen jetzt in Frankreich gemerkt habe, ist, dass eine regelmäßige Physiobehandlung und gutes Krafttraining wichtig sind, um mit meinem täglichen Training klarzukommen. Und daheim in München habe ich den Basti, meinen Physio des Vertrauens, der mich unterstützt und mich regelmäßig behandelt. Und das hilft mir natürlich sehr dabei, meinen Körper in Balance zu halten. Aber ja, wenn ich reise, ist es ziemlich schwierig. Wie machst du das, Ida?
Oh ja, ich kenne das leider zu gut. Vor allem, wenn ich mal keine Schmerzen oder Wehwehchen verspüre, dann kommt die Nachbereitung bei mir ehrlich gesagt ganz schön kurz. Und ich nutze die Zeit, die ich überhabe, lieber noch einen Kilometer mehr zu laufen, als was Präventives für meinen Körper zu tun und Verletzungen vorzubeugen. Aber ich habe da jetzt die Exact Health App für mich entdeckt. Das ist eine zertifizierte Physiotherapie-App, entwickelt von Sportphysiotherapeuten, die viele Rehabilitations- und Präventionspläne mit Fokus auf Fuß, Knie, Hüfte und alles, was man so an typischen Laufverletzungen kennt, legt. Die Pläne lassen sich auch ganz einfach in den eigenen Trainingsplan mit aufnehmen.
Die Anpassung der Pläne basiert auf Schmerzen, Feedback und Fortschritten und außerdem gibt es in der App Trainingsvideos und unterstützende Artikel, die es euch ein bisschen einfacher machen. Verfügbar ist die Exact Health App im Apple Store und im Google Play Store. Mit unserem Code Höhenmeter, alles groß geschrieben, HOEHENMETER, bekommt ihr bis zu 40% Rabatt auf 3- und 6 Monatspläne.
Den Link und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung.
Werbung Ende.
Aber da hast du auf jeden Fall recht. Deswegen haben wir auch viel über die Schuhwahl schon diskutiert.
Oh je, ja, okay. Kann ich mir vorstellen.
Also, mein Training der Woche ist vom Donnerstag. Da hatte ich Intervalle im eigentlich flachen, aber wer das Pitztal kennt, also die flache Strecke aus dem Pitztal raus und wieder ins Pitztal rein, hat immer so 1-3% Steigung eigentlich. Und ich hatte am Dienstag schon Intervalle. Da hatte ich Bergan-Intervalle und die haben wir auch zusammen gemacht und die sind mir ganz schön schwer gefallen. Und dann war ich vor dem Training am Donnerstag ziemlich aufgeregt und habe auch nicht so gut geschlafen und habe mich irgendwie, dadurch, dass ich das erste Mal eigentlich flache Intervalle seit der Zugspitze waren, war ich ganz schön angespannt und dann war auch die Warm-up-Zeit recht lang. Also ich sollte vorher 45 Minuten laufen und dann 6x8 Minuten machen, eben im so 1-3% Anstieg. Und es war richtig, richtig gut. Also ich war super zufrieden, wie die Einheit gelaufen ist, war deutlich über den Werten, die ich erreichen sollte. Der Puls hat gestimmt. Also es hat mir einfach ein total gutes Gefühl gegeben. Und das, obwohl es so die Einheit war, vor der ich in der Woche am meisten Respekt hatte. Und vor allem, nachdem die Intervalle am Dienstag berghoch sich so schwer angefühlt haben. Also klar, man ist da in der Höhe im Pitztal und dann ist sowieso alles ein bisschen schwieriger. Und der Puls am Anfang muss sich erstmal dran gewöhnen und man muss dann erstmal sich an die Werte selber gewöhnen. Aber dadurch, dass die nicht so super optimal waren, war ich halt vorm Donnerstag echt, ja, einfach bisschen, ich hatte einfach echt viel Respekt und war dann so erleichtert, dass es so gut gelaufen ist und ich mit so einem guten Gefühl aus der Einheit gehen konnte. Und ja, da habe ich mir auch übrigens die Nase verbrannt bei der Einheit.
Aber sag mal, was flößt dir den Respekt ein, glaubst du? Ist das vielleicht der Jonathan, der dann im Nachhinein draufschaut? Bist es du und deine Ansprüche an dich? Oder was glaubst du, ist in dem Moment das, was dir da Respekt einflößt?
Auf jeden Fall meine Ansprüche und auch das Bewusstsein, was ich sonst für Kilometer in den 8 Minuten schaffe oder was ich sonst bei dem Anstieg für einen Schnitt laufen würde. Einfach der Vergleich zu meinen eigenen Trainingswerten, würde ich sagen. Und so ein bisschen hatte ich halt die Sorge, dass ich da einfach noch nicht rankomme, weil die Zugspitze noch ein bisschen nachhängt, weil halt einfach das Rennen noch nicht lang her ist, weil es das erste Mal wieder schnelle Flache waren, weil es in der Höhe war, weil es natürlich im Trainingslager war. Also ich habe letzte Woche fast 200 Kilometer, fast 8000 Höhenmeter gemacht. Also bin einfach unheimlich viel gelaufen, viele Stunden gelaufen. Und dann zu erwarten, dass so eine Intervalleinheit, vor allem so eine schnelle, gut läuft, ist halt, ja, das kann man einfach nicht erwarten. Und gerade weil es Dienstag nicht so meinen Erwartungen entsprochen hat. Also ich habe für mich einfach gehofft gehabt, dass es besser läuft. Bei einem Intervall zum Beispiel habe ich den Puls einfach nicht richtig hoch bekommen oder bei einem anderen Intervall war der Trail so technisch, dass ich nicht wirklich schnell vorankam und mich geärgert habe über die zurückgelegte Zeit in der Uphill-Minute. Sodass ich einfach Sorge hatte, dass es am Donnerstag wieder nicht so gut läuft und ich dann denke, Mensch, irgendwie komme ich nicht in den Tritt. Und es war dann genau andersrum und deswegen war das mein Training der Woche.
Schön. Klingt auf jeden Fall nach einer intensiven Woche. Wahrscheinlich kommt da jetzt noch mal eine, könnte ich mir vorstellen, wenn du jetzt noch die zweite Woche im Trainingslager hast. Ist schon krass, was du da schrubbst. Ich habe noch eine andere Frage, ganz kurz, bevor wir zur Erkenntnis kommen. Das fällt mir jetzt gerade ein und das will ich nicht hinten überfallen lassen. Weil du hattest jetzt quasi, es kam jetzt der zweite Teil von deiner YouTube-Serie raus und dein FKT-Film. Und mich würde interessieren, ich habe das jetzt mit mir erlebt und würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ich habe jetzt auch mal zumindest einen Kurzfilm mal über mich gesehen und ich weiß nicht, wie oft ich mir den jetzt schon angeschaut habe, weil es mich irgendwie selbst interessiert. Und ich würde interessieren, da du ja schon, also gerade die YouTube-Serie, die ja auch sehr persönlich ist und sehr viel Einblick gibt in verschiedene Phasen. Jetzt waren es 2 Wettkämpfe, aber man sieht ja auch das Vorher und Nachher und wie du dann, mich würde das interessieren, wie du das wahrnimmst, wenn du dich da selber anschaust, beziehungsweise schaust du dir das selber an und wie fühlst du dich dabei, weil da muss doch wahnsinnig viel mit dir passieren, oder? Weil das sind ja schon, YouTube-Serie ist toll und der FKT-Film ist auch super toll. Was geht da in dir vor? Würde mich interessieren.
Also erstmal danke und auch fürs Werbung machen.
Gerne. Also ist ungeplant.
Ich würde es differenzieren. Bei der YouTube-Serie kann ich halt wirklich 100% sagen, was ich gerne, wo ich gerne bei begleitet werde, wo nicht. Und auch wenn es eine schwierige Phase ist, weiß ich, dass ich danach immer noch sagen könnte, ich möchte nicht, dass wir dieses Mal eine Folge darüber machen, sodass ich da eigentlich recht entspannt bei bin und auch die mich da begleiten, David und Anton, mit denen verstehe ich mich super, sodass ich mich nicht verstellen muss und deswegen glaube ich, ist auch diese YouTube-Serie sehr nahbar. Ich schaue mir die tatsächlich immer nur ein einziges Mal an, weil ich einfach mich nicht so gern selbst reden höre und alles. Also ich höre auch den Podcast immer nur das eine einzige Mal gegen, wo wir es gegenhören fürs Schneiden. Sonst höre ich mir den auch nicht an. Ich weiß nicht, ich finde es einfach unangenehm, mir selbst zuzuhören. Die eigene Stimme zu hören ist ungewohnt. Und auch wenn man sagt, man gewöhnt sich dran, ich finde es immer ein bisschen komisch. Und Johannes macht schon immer Witze und sagt, ich habe ein bildliches Gedächtnis, weil dann die nächsten 2 Tage fallen mir meistens erst Sachen auf beim Laufen, die ich noch gern ändern würde oder wo ich denke, da passt was nicht so gut, ohne dass ich mir die Folge nochmal angeschaut habe. Mhm. Also die schaue ich mir echt immer nur genau einmal an. Bei dem FKT-Film war das jetzt ein bisschen anders. Der ist ja jetzt ein ganzes Jahr später rausgekommen und war ja die Veröffentlichung viel früher geplant. Und da war auch das mit der Produktion alles nicht so easy und auch vieles nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Deswegen, den habe ich jetzt inzwischen schon sehr oft gesehen. Mir hat damals der erste Entwurf eigentlich am besten gefallen. Da hatte dann North Face noch ein paar Anmerkungen, weshalb da was geändert werden musste. Und die Version jetzt gefällt mir schon auch, aber nicht so gut wie die erste Version, wie sie ursprünglich geschnitten war, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und insgesamt war das so viel hin und her, dass ich so, ja, da lief einfach alles nicht so glatt. Also bei dem FKT-Film habe ich jetzt nicht so viele positive Gefühle, wenn ich es so ganz ehrlich sagen darf. Deswegen, die schaue ich mir jetzt nicht so gern an. Und auch bei den Previews, ich weiß nicht, ich bin halt auch wirklich sehr selbstkritisch. Ich schaue mir einfach nicht gerne selber zu und ich finde, es ist wirklich spannend, weil diese beiden Sachen für mich völlig unterschiedlich sind. Also ich finde, die YouTube-Serie ist wirklich, da werde ich halt begleitet und dann kommt eine Folge raus, während in dieser FKT-Produktion natürlich viel mehr sozusagen investiert wurde. Da gab es dann einen Tag, wo Interviews gestaged wurden und so. Also es war einfach ein bisschen was anderes und deswegen ist es für mich schwer vergleichbar und einfach dadurch, dass es sich jetzt so lange gezogen hat, bis das veröffentlicht wurde und es so viel Änderungen und so gab, ist es einfach für mich nicht mehr dieses Einfache, was ich eigentlich haben wollte. Ich wollte einfach, dass ich halt die FKT laufe, dabei begleitet werde und dann kommt ein Film raus einen Monat später. Aber das gehört dazu und ich glaube, so Erfahrungen braucht man und muss man sammeln und ja, jetzt ist halt beides draußen und ich freue mich auch über positives Feedback und so, aber es sind für mich irgendwie 2 komplett unterschiedliche Sachen.
Ja, das verstehe ich. Aber um mal zu einer Folge von vor ein paar Wochen anzuknüpfen, bist du stolz auf dich, wenn du das siehst oder zumindest mitbekommst, dass die 2 Sachen jetzt draußen sind oder dass das so, ja, dass die Leute daran teilhaben können?
Also bei der letzten Folge, als ich die da angeschaut habe, musste ich am Ende echt weinen, weil ich sie so emotional fand. Mhm. Und das hat mir wirklich gut gefallen, weil es einfach so gut die Atmosphäre rübergebracht hat, wie es wirklich in dem Moment war. Meine Freude, dass die Family da war und das Rennen geschafft zu haben und so. Und dann, wenn ich mir die anschaue, denke ich schon, dass es toll war, wie das Rennen gelaufen ist und bin stolz auf das Ergebnis. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich stolz auf mich in der Serie bin. Also dafür ist mein Beitrag auch einfach zu klein. Ich schneide das nicht, ich filme mich nicht. Ich bin einfach nur da und mache mein Ding und werde dabei gefilmt. Also ich glaube, da kann ich auf mich nicht groß stolz sein.
Oh, Ida, du bist so eine Gurke manchmal. Okay, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich war bei beidem sehr, sehr stolz. Ich muss aber wirklich auch sagen, dass die Serie, die holt einen natürlich anders ab, die berührt einen anders, als es das FKT oder der FKT-Film tut. Mhm. Aber ich finde das eine, wie gesagt, ich will es nochmal sagen, das ist alles nicht geplant, mich hat es nur sehr interessiert, die Frage, aber ich finde es wirklich einen tollen Einblick, den man bekommt in auch das Vorher und Nachher des Rennens. Ich meine, wir machen hier auch Rennberichte und so, aber trotzdem die Bilder, auch wenn man dich ein bisschen kennt, dann so ein bisschen die Gesichtsausdrücke zu lesen und so. Das ist schon alles echt schön. Also ich finde das sehr, sehr toll, das Projekt, was du da gemacht hast. Deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, was da denn in deinem Kopf vorgeht, wenn du das anschaust.
Ja, es kommt ja jetzt eine Folge aus dem Pitztal. Und ich finde einfach, also wenn ich es anschaue, dass mir einfach doll auffällt, in der Folge bin ich halt viel, viel mehr ich selber. Nicht, dass das andere gestellt ist, aber man merkt einfach, dass ich da entschieden habe, was mir gefällt, was wo ich gern begleitet werde. Oder auch, wenn es hart wird und ich da begleitet werde, kann ich mich viel mehr einfach fallen lassen. Und das sieht man, glaube ich, das macht einfach mehr Nahbarkeit, als wenn man ja nicht das Gefühl hat, dass man 100% man selbst sein kann.
Ja, spannend. Also ich bin sehr gespannt auf alle Folgen, die noch kommen, auf jeden Fall.
Ja, mal schauen. Ich habe diese Woche eine Erkenntnis mitgebracht, nach langer Zeit.
Ich bin gespannt.
Die Erkenntnis der Woche.
Sie ist jetzt auch nicht so riesig, es ist eher was Kleines, aber was Schönes, was mir in der letzten Woche im Pitztal aufgefallen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt nach den 4,5, 4,75 Jahren, die ich in den Bergen lebe, wirklich angekommen bin. Also es klingt so, es klingt einfach ein bisschen stumpf und ich meine, ich laufe oder mache Trailrunning jetzt seit Jahren, ich trainiere täglich in den Bergen und dass ich mich da zu Hause fühle und wohlfühle, ist, glaube ich, klar. Weil ich hatte einfach in den letzten 10 Tagen das Gefühl, dass es nicht nur mein Trainingsgelände ist oder das, wo ich gerne bin, sondern so richtig mein Zuhause. Also ich habe irgendwie so dolle Unterschiede gemerkt an Stellen, wo mir sonst aufgefallen ist, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem laufen war, der in den Bergen aufgewachsen ist. Dann habe ich einfach immer gemerkt, okay, da ist ein anderes Grundvertrauen da, da ist eine andere Connection sozusagen zum Berg da und ich bin super gerne in den Bergen und trainiere da und bin da auch schnell und gut und kenne mich aus. Aber ich komme halt doch irgendwie aus dem Flachland, aus einer größeren Stadt und nicht aus dem, ja, von der Alm. Und in den letzten 10 Tagen habe ich irgendwie an so ein paar Kleinigkeiten festgestellt, dass sich das verändert hat, dass ich mich komplett, ja, so fühle, als komme ich hierher, als gehöre ich dahin und als gibt mir der Berg, und das soll nicht heißen, dass ich keinen Respekt vor dem Berg habe, weil das kann in den Bergen einfach immer was passieren, aber das Gefühl, zu Hause zu sein, und ich fühle mich da tatsächlich wohler, als wenn ich in der Wohnung sitze.
Mhm. Also erstmal finde ich, ist das keine stumpfe Erkenntnis. Ich finde, das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Weil an welchen Momenten hast du das denn gespürt? Wenn du irgendwo technisch unterwegs warst und mehr Selbstvertrauen hattest, oder was war das speziell?
Ja, zum einen das, zum anderen im Pitztal ist man auch oft Stunden allein unterwegs, ohne dass man Netz hat. Und ich habe es total genossen, und zwar nicht, weil ich einfach nicht ans Handy wollte, sondern weil ich das Gefühl hatte, ja, egal was kommt, es kann quasi, ja, alles, ich krieg's irgendwie hin. Dann natürlich im Hotel sind auch viele Urlauber, Wanderer und so, und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, wenn ich wem begegnet bin oder mich wer was gefragt hat, obwohl ich nicht aus dem Pitztal komme, ja, ich komme vom Berg sozusagen. Und irgendwie, es waren so viele Kleinigkeiten, aber ich habe so richtig das für mich erst in den letzten 10 Tagen festgestellt, dass sich das einfach ein bisschen verändert hat.
Schön, aber also ich meine, so ein Ankommen-Gefühl, das macht ja auch ganz viel mit dem Kopf, so dieses Gefühl, ich gehöre hierhin, und das fühlt sich gut an und das fühlt sich jetzt auch nach Zuhause an. Ich meine, du hast das letztes Mal auch gesagt mit deiner Hausrunde quasi, die 18 Kilometer bei dir zu Hause in Innsbruck, dass du dich quasi, dass es sich wie daheim sein oder wie heimkommen angefühlt hat. Das erdet ja einen auch so ein bisschen und schafft so ein bisschen Ruhe in einem, was ja wiederum sich auch dann sehr auswirkt auf ein Zufriedenheitsgefühl. Deswegen ist das was total Schönes. Also es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich hatte das auch quasi jetzt im Laufe des letzten Jahres natürlich auch, aber jetzt jeden Tag auch so ein bisschen. Ich habe das mit München halt. So dieses, ich habe was anderes, ich habe die Berge quasi ausprobiert, natürlich nur sehr kurz so, aber nichtsdestotrotz, und ich gehöre genau in die Stadt gerade. Und das ist irgendwie, also deswegen kann ich das ziemlich nachempfinden, was da in einem vorgeht und wie schön sich das auch anfühlt. Deswegen, ja, ist das eine schöne Erkenntnis, Ida. Das freut mich total.
Bin ich ja beruhigt.
Ja.
Nein, ich fand einfach der Satz so, da gehöre ich hin oder da fühle ich mich angekommen. Der klingt so stumpf, so floskelhaft, aber ich habe es das erste Mal wirklich 100% gefühlt und nicht nur, da bin ich gerne oder da trainiere ich gerne und da habe ich jetzt mein Leben, sondern wirklich, da bin ich angekommen. Und so schon das Stichwort Ruhe ist da, glaube ich, ganz richtig, wie du es gerade gesagt hast, so diese innere Ruhe, es gibt mir Kraft und ja, es ist schon es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, das für mich selbst festzustellen.
Schön, sehr schön.
Dann kommen wir zu unserem Thema, oder?
Mhm. Freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Ja.
Also wir haben uns heute zum Thema gemacht, die Komponenten des Leistungssports. Erfolg im Leistungssport setzt sich aus den Komponenten Talent, Training und mentaler Stärke zusammen. Wie gewichtest du die Komponenten für dich persönlich, Kimi?
Also ich finde, wie gesagt, ich finde das Thema super spannend. Ich habe jetzt mal Gewichtung, also ich habe das jetzt quasi wie Prozent eingeteilt sozusagen, wie ich finde, dass das jeweils wichtig ist. Und ich habe Talent 20% gegeben. Ich glaube schon, dass gerade im Spitzensport, im Leistungssport Talent eine gewisse Rolle spielt. Ich meine, das ist ja so ein bisschen dieses Potenzial, was eine Person natürlich auf natürliche Art und Weise mitbekommt. Und was ja auch gewisse Vorteile bietet, sei das jetzt in einer überdurchschnittlichen Grundausdauer oder in Stärke oder in Beweglichkeit, was auch immer, und man da dann irgendwie aus Natur heraus gewisse Vorteile hat und schon quasi ein paar Schritte weiter ist oder eben mit weniger Training mehr Fortschritt erbringen kann. Also ich glaube, Talent ist schon im Spitzensport, im Leistungssport sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es gibt überall so Menschen, die einfach gewisse Dinge wahnsinnig, wahnsinnig gut können. Und ich glaube schon, dass ich vor allem durch meine Mama da genetisch jetzt ein paar Sachen mitbekommen habe, die mir jetzt bestimmt helfen, beim Laufen einigermaßen gut zu sein. Also ob es jetzt die Statur ist, ob es einfach dieses, ja, die Genetik ist. Aber ich glaube schon, dass Talent eine gewisse Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz sind es nur in Anführungszeichen 20%. Ich habe Training und mentale Stärke mit 40% jeweils gewichtet. Ich habe beidem gleich viel gegeben. Ich war zuerst bei 50-30, 50 Training, 30 mentale Stärke, habe es dann aber auf 40-40 gepackt, weil ich glaube, also Training ist eh super wichtig. Training ist einfach ist die tägliche Übung, die tägliche Arbeit. Das ist das, was wir machen, um besser zu werden. Ich glaube, der Pablo hat es mal sehr, sehr schön gesagt, man erlebt, also manche Dinge, die du im Training machst und abarbeitest, die erlebst du erst ein paar Jahre später als Erfolg. Also alles, was man jetzt an Arbeit investiert und macht und tut und irgendwie dranbleibt, ist dann vielleicht der Erfolg, den du erst in 1, 2, 3, 4 Jahren siehst. Und das ist ja auch einfach Training. Ich merke auch jetzt immer noch, jetzt bin ich gute 5 Jahre irgendwie so ein bisschen im professionellen Sport unterwegs. Ich habe immer noch so viel zu lernen. Es gibt noch so viel. Ich meine, dieses Thema Ernährung, was ich vorhin angesprochen habe, ist ja auch irgendwo dieser Bereich Training, Ernährungsberatung, Ernährungsoptimierung. Wie verpflege ich mich richtig, um eine gute Leistungsfähigkeit zu haben und so weiter. Das sind alles Dinge, die man lernt, wo es immer noch was zu lernen gibt, wo man sich bei Teamkollegen was abschauen kann, wo man einen Coach hat, einen Trainingsplan hat. Deswegen ist Training wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und genauso wichtig ist mentale Stärke meiner Meinung nach. Gerade bei uns, gerade bei zum Beispiel deinen Distanzen, Ultradistanzen. Ich glaube, am Ende des Tages ist derjenige, der vorne im Ziel ist, der sich dann besser und länger durchbeißen kann, der vielleicht diese Schmerzgrenze länger ausreizen kann, der sich selbst auch irgendwie durch harte Zeiten durchtragen kann, der nach Rückschlägen wieder aufstehen kann, weitermachen kann, sich selbst besser kennenlernen kann, was auch, finde ich, super wichtig ist, was ich jetzt in den letzten 2 Jahren wahnsinnig lang oder viel auch gemacht habe mit Sportpsychologie und so weiter und einem Psychologen an meiner Seite. Also ich glaube, mentale Stärke, wenn man im Kopf nicht da ist, dann macht der Körper auch nicht mit und dann kann das Training noch so gut funktionieren. Aber wenn der Körper blockiert, dann funktioniert alles nicht mehr. Dann ist Talent auch irgendwo irrelevant. Deswegen, ja, ich glaube, so würde ich es zusammensetzen, 20-40-40. Also so würde ich das bei mir gewichten. Wie siehst du das?
Ja, ich tue mich da sehr schwer, das an Prozenten festzumachen. Mhm. Ich finde, das kommt total auf die Sportart drauf an. Und dann, wenn wir jetzt auf Trailrunning und Laufen gehen, extrem auf die Streckenlänge. Ich glaube schon, bei den kürzeren Strecken, da gewinnt nicht nur der mit dem stärksten Geist, sondern halt auch der die schnellsten Beine hat, was durch Talent und Training sich zusammensetzt. Aber je länger die Strecke wird, desto größer wird auf jeden Fall die Gewichtung der mentalen Stärke. Ich finde es interessant, dass du das echt so gut an Prozenten für dich festmachen kannst. Also ich habe da lange drüber nachgedacht und hatte auch so eine relativ ähnliche Frage in einem Interview diese Woche. Und ich kann das für mich schwer sagen. Also da wurde ich gefragt, was ich sagen würde bei mir, was wie viel Prozent ausmacht. Mhm. Und ich finde es irgendwie schwer für sich selbst zu sagen, ich bin so und so viel Prozent talentiert. Weißt du, was ich meine?
Aber so meinte ich es nicht, sondern ich glaube,
ja, also ich verstehe schon, wie du es meinst, aber da habe ich schon gedacht bei der Frage, boah, weiß ich jetzt gar nicht, ich kann das einfach schlecht in Prozente aufteilen. Mhm. Ich denke, dass man auf jeden Fall ein gewisses Talent braucht, glaube aber, dass man halt vor allem bei Ultradistanzen, bei langen Strecken ganz viel mit Training und auch halt mit mentaler Stärke wettmachen kann und finde es selbst interessant, wenn ich so auf mich oder meine Laufbahn blicke, wie ich für mich selbst sagen kann im Nachhinein, zu welchem Zeitpunkt ich eigentlich aus was mein meistes Potenzial geschöpft habe. Also am Anfang war es auf jeden Fall das meiste Talent. Ich habe nicht mal trainiert und bin nur Wettkämpfe gelaufen. Dann an mentale Stärke gar nicht zu glauben, also klar, zu denken. Also klar, einen starken Willen hatte ich schon immer, aber ich bin auch mein Leben lang super selbstunsicher gewesen. Also ich bin, egal ob es ein Tennisplatz war oder eine Laufbahn, ich bin da hingegangen, an den Start getrottet, und wenn ich wusste, die haben schnellere Bestzeiten als ich, habe ich gedacht, naja, heute ist mein Platz Platz 8. Und so bin ich da reingegangen. Oder beim Tennisplatz, wenn ich wusste, jemand ist in der Rangliste oder in der Leistungsklasse vor mir, naja, der muss ja jetzt gegen mich gewinnen. Ich bin da nie rangegangen mit, vielleicht überrasche ich mich selbst oder kann den besiegen. Oder also da muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, hatte ich absolut null mentale Stärke, was das angeht, abgesehen von einem Willen. Und ich glaube, ja, ich glaube, man kann an den Bereichen mentale Stärke und Training halt am meisten schrauben. Und Talent ist ja halt einfach, wie du es eben gesagt hast, was gegeben ist, was man so, ja, vererbt bekommt oder auch nicht, was man irgendwann im Laufe der Zeit entdeckt oder auch nicht. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die ihre Talente für bestimmte Bereiche gar nie entdecken oder noch nicht entdeckt haben. Das finde ich irgendwie auch was Cooles, dass man ja vielleicht irgendwo ein Talent hat, von dem man noch gar nichts weiß. Und ich glaube schon, dass ich eigentlich ein recht großes Talent fürs Laufen habe, weil ich halt sehr früh dann sehr schnelle Zeiten gelaufen bin, ohne zu trainieren. Wie gesagt, halt auch mein Sportlehrer damals dann gesagt hat, er glaubt, ich bin talentiert. Und auch bei meinen Geschwistern sehe ich halt, dass bei denen allen so ein gewisses Talent fürs Laufen da ist. Die finden es alle nicht toll, aber sie sind doch irgendwie schnell, ohne zu trainieren. Aber es ist halt immer das, was man draus macht. Ich glaube, nur vom Talent kommt man nicht weit.
Ich meine, das ist ja auch ganz oft das, was man sagt, wenn halt Talentierte, also quasi wenn ein Jungtalent entdeckt wird, aber dieses Talent dann nicht gefüttert wird mit Training oder jemand auch einfach, der talentiert ist, gar nicht die Lust hat, die Motivation hat, dieses Talent zu füttern und auszubauen, dann werden über kurz oder lang die anderen nachziehen und auch überholen, auch wenn die weniger Talent haben.
Genauso auch, dass jemand verheizt wird, der viel Talent hat, eben durch zu viel Training. Also da hast du komplett recht.
Ja, ich finde es auch spannend, was du gerade gesagt hast mit, oder beziehungsweise musste ich da jetzt gerade dran denken, so ein bisschen die Frage, ob sich Talent, Training und mentale Stärke quasi im Laufe der Zeit so ein bisschen, also das, ich stelle mir das gerade wie so Regler vor, die halt über die Zeit mehr oder weniger hoch und runter gehen. Weil wie du sagst, am Anfang ist es dann halt hauptsächlich irgendwo dieses schlummernde Talent, was man halt irgendwie einfach mal umsetzt und auch so ein bisschen mit Neugierde und kindlicher Neugierde vielleicht oder pubertärer Neugierde dann ausprobiert. Und irgendwann nimmt es ja Struktur an, dann fängt man mit Training an und dann baut man irgendwann vielleicht noch diese mentale Stärke auf oder auch ab, wenn man mehr drüber nachdenkt. Und das finde ich schon auch sehr, sehr spannend. Aber ich zum Beispiel, also ich glaube schon, dass ich bin auch als Kind schon früher viel gelaufen und so weiter und so fort, bla, aber ich glaube, ich bin jetzt zum Beispiel kein, oder was heißt ich glaube, ich weiß, ich bin jetzt kein Supertalent zum Beispiel, also ich bin jemand, der fleißig ist und diszipliniert ist und trainieren kann und will, ich bin aber jetzt niemand, wo, weiß ich nicht, wo, also ich muss wahnsinnig viel arbeiten, um gut zu sein. Also so Talent in dem Sinne von, dass mir vieles in den Schoß fällt, weil ich einfach von Natur aus dafür gemacht bin, das würde ich wiederum, da bin ich mir sicher, so ist es nicht. Und dementsprechend ist es auch so ein bisschen mit einer Akzeptanz versehen. Und das ist nicht Pessimismus, das ist einfach so ein bisschen Realität. Es wird niemals zur Top-Spitze langen. Da ist der Zug abgefahren.
Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man da nur mit Talent hinkommt oder mit einem gewissen Talent. Ich glaube nämlich schon, dass eben gerade beim Laufen man mit Training sehr, sehr weit kommen kann.
Ja, aber trotzdem glaube ich, gibt's Unterschiede, wie weit Personen kommen können oder auch wollen. Und ich glaube, ich bin mir da noch nicht so sicher, was
aber
ich will.
Aber wollen ist dann schon wieder die mentale Stärke.
Ja, ja. Aber das ist gerade ganz interessant. Da bin ich gerade sehr viel auch dabei mit dieser Frage, was will ich eigentlich? Also klar will man so gut sein, wie es eben geht, aber ich weiß nicht, ob, also ja, das ist, da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber das ist schon alles sehr interessant. Also ja, man liest sich da schon dann immer auch nochmal ganz anders und ganz neu. Aber wenn du sagst,
was würdest du denn jetzt sagen, welches ist deine stärkste Komponente von den drei?
Ich noch gerade fragen. Nee, fang du mal an.
Okay. Ich würde sagen, bei mir war ein gewisses Talent fürs Laufen da, aber ich trainiere jetzt seit 14 Jahren. Laufen täglich fast, mit einer Zielrichtung, mit Leistungsgedanken. Und deswegen kann ich auf keinen Fall sagen, dass das meine Resultate heute auf Talent basieren, sondern sie basieren auf kontinuierlichem, harten Training. Und da gehören Rückschläge und alles dazu. Aber es ist einfach, ich greife heute auf vieles zurück, was ich einfach in all diesen Jahren trainiert habe. Und es ist einfach eine gute Basis, würde ich sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz denke ich, gerade wenn ich mitkriege, so was andere Ultraläuferinnen trainieren oder durch Trainingslager mitbekomme, was die für lange Strecken laufen, dass ich da noch unheimlich viele Rädchen zum Drehen habe, dass da noch ganz viele Sachen sind, die großes Potenzial haben, wo man viel, viel mehr noch trainieren kann, in andere Richtungen noch trainieren kann, auch viel mit alternativen Sportarten noch viel mehr Belastungsstunden trainieren kann, sodass ich bei weitem, ich glaube, dass es auch nur annähernd ausgeschöpft ist, was aber auch irgendwie cool ist, weil ich weiß, dann hat man immer noch mehr Verbesserungsmöglichkeiten und irgendwie reizt mich das auch immer so zu schauen, okay, das schaffe ich jetzt mit dem und dem Training, wie läuft das, wenn ich noch mehr dafür trainieren kann? Und man muss, denke ich, da auch seinen eigenen Weg finden und ich bin jemand, der immer davon ausgeht, dass ich mein eigenes Tempo bei allem brauche. Also wenn ich jetzt direkt so ultralange Distanzen auch im Training laufe, dann glaube ich, bin ich nur verletzt und nicht schneller. Aber ich glaube schon, dass ich sagen muss, für mich sind Talent und Training die stärksten Komponenten und mentale Stärke die schwächste. Und da meine ich nicht meinen starken Willen. Ich habe sehr, sehr starken Willen und setze mir gerne Sachen in den Kopf und höre erst auf, wenn ich die erreiche. Aber ich habe ganz, ganz viel Potenzial in dem Bereich. Ich bin einfach nicht, ich habe nicht so viel Selbstvertrauen, ich habe auch keinen Psychologen, ich habe, ja, ich glaube, ich habe da einfach die meisten Meilensteine zum Ausbauen noch, so würde ich es nennen. Wie ist es bei dir?
Ähnliche Antwort tatsächlich. Also ich habe geschrieben, meine stärkste oder das stärkste ist Training. Ich finde Talent, weiß ich nicht, ob ich das jetzt als also als stärkste oder schwächste Eigenschaft nennen kann. Das finde ich irgendwie schwierig. Deswegen habe ich jetzt nur mit Training und mentaler Stärke überlegt. Und ich würde sagen, das stärkste ist Training, weil ich will nicht sagen, dass mir, also ja, das Training immer einfach ist. Es geht mir auch echt oft gehörig auf den Keks. Aber nichtsdestotrotz fällt es mir vergleichsweise leicht, den Plan abzuarbeiten. Also ich mag das auch gerne, wenn es da eine Struktur gibt und die liegt da und die hake ich ab. So und ich und bin auch
Disziplin,
also ich, ja, also
die
ist auch
letzte fließt.
Ja, ich würde, es ist sogar auch spannend, dann zu fragen, ob Disziplin, ist das dann mentale Stärke? Eigentlich ja schon so ein bisschen, weil so, keine Ahnung, dieses, auch wenn man müde ist und keinen Bock hat, das hatte ich letzte Woche an zwei Tagen, wo ich echt einfach, ich hatte nicht mal keine Lust, ich war einfach super müde und hing total drinnen. Und dann trotzdem aber dieses Packen, ins Fitnessstudio fahren, sich 2,5 Stunden auf den Indoor-Fahrradtrainer zu hocken, während draußen die Sonne scheint noch im besten Fall, dann wieder zurückfahren, dann für den nächsten Tag packen, das sind ja alles so Dinge, das ist zwar alles irgendwie klar, dass man das machen muss, aber irgendwie gehört da trotzdem Energie und Disziplin und Durchhaltevermögen dazu. Und das mache ich jetzt einfach schon lange nicht so lange wie du, aber doch jetzt auch schon gar nicht mal so wenig. Und irgendwie mache ich das, ja, fällt mir das dann doch vergleichsweise leicht. Und meine Schwächste würde ich schon auch mentale Stärke sagen, auch wenn ich da vor allem über die letzten 2 Jahre echt einen krassen Schritt nach vorn gemacht habe, glaube ich. Also ich kann mich inzwischen schon echt sehr, jetzt auch mit der Trennung, die ich jetzt durchgemacht habe und so weiter und vor allem auch diese Zeit in Chamonix und dieses Hinziehen, Zurückziehen und so weiter, da sind so viele Dinge passiert, die ja schon herausfordernd waren und so, aber die mich irgendwie jetzt wieder zu mir selbst gebracht haben. Also da gibt's noch wahnsinnig viel zu tun. Also ich glaube, wie du sagst, da gibt's noch Rädchen zu drehen, das auf jeden Fall. Ich bin mir auch sehr sicher, dass eine Therapie am Ende des Tages jedem hilft. Also bin ich felsenfest von überzeugt. Aber ich bin da jetzt im Moment eigentlich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, mich selbst einfach kennenzulernen. Und ich glaube, dass das dann wiederum hilft, um sich selbst beim Training, aber auch im Wettkampf, ja, einfach durch so eine Belastung tragen zu können. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da gibt's noch am meisten zu tun.
Werbung.
Wir dürfen euch heute etwas von unserem neuen Podcast-Partner Coro vorschwärmen. Die Coro-Drogerie ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das haltbare Lebensmittel in großen Verpackungen vertreibt. Es gibt Nussmusse, Trockenfrüchte, Superfoods. Und diesen Monat steht alles unter dem Motto gesunde Snacks. Und ich bin ganz gespannt, Kimi, was du uns heute mitgebracht hast.
Snacks sind, wie wir alle wissen, vor allem diejenigen, die zum Hungry-Sein neigen, was bei mir auch auf jeden Fall der Fall ist. Ein absolutes Muss. Das heißt, Snacks sollten wir alle immer dabei haben. Ganz egal, ob unterwegs, in der kurzen Pause oder als kleiner Genuss zu Hause. Und deswegen habe ich euch zwei Snack-Beispiele mitgebracht, die bei mir auf jeden Fall nicht mehr fehlen dürfen. Zum einen für alle Mousse- und Creme-Fans die Bio-Dattel-Haselnuss-Creme. Super lecker, perfekt zum Dippen oder als Beilage fürs Müsli oder als Brotaufstrich direkt. Geht alles und schmeckt alles super lecker. Oder der perfekte Snack-Mix, wie der Name schon sagt, eine super Mischung aus leckeren Snacks, aus süß und salzig mit Edamame, Cranberries, Mandeln und Maulbeeren. Das wären meine zwei Snack-Beispiele. Was hast du denn mitgebracht, Ida?
Ich habe für mich die Nut Butter Cups entdeckt. Die gibt es einmal als gesalzene Pistazie oder auch mit Erdnuss und in dunkler Schokolade. Und ich muss gestehen, ich liebe die. Ich habe meinen ganzen Vorrat aufgegessen. Und das Beste ist, sie sind auch noch vegan. Aber sonst tut's für mich auch einfach mal eine Handvoll gefriergetrocknete Mangostücken zwischendurch. Die snacke ich auch ganz gern. Und ich muss sagen, ich bin froh, wenn das Ganze dann auch noch vegan, bio und ohne Palmöl ist.
Mit dem Gutscheincode HMKM, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 5% Rabatt auf eure nächste Koro-Bestellung und könnt dadurch vielleicht den ein oder anderen Snack ganz neu für euch entdecken.
Werbung Ende.
Ja. Ich würde dich aber auch als jemanden, der mental sehr stark ist, einordnen. Also ich finde, da hast du auf jeden Fall recht. Klar, ich kann jetzt auch nur so die letzten 2 Jahre bewerten, in Anführungszeichen, weil wir da erst so eng miteinander zu tun bekommen haben. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, dass du mental sehr stark bist. Du bist sehr kritisch mit dir, aber du bist auch sehr, sehr stark mental.
Aber auch jetzt teilweise. Ja, schon. Also das lieb, dass du das sagst. Aber es gibt schon so ein kleines, also ich habe teilweise noch zu, manchmal bin ich mir einfach noch ein Ticken zu unsicher und mache Dinge auch unnötig kompliziert. Aber das ist auch okay. Jeder hat so seine Felder, wo man noch dran arbeiten kann. Und ich glaube, mein Größtes ist nach wie vor dieser Blick nach außen, wo ich jetzt gerade wirklich versuche, einfach einen Shit drauf zu geben. So. Das ist gerade mein Feld, wo ich am meisten dran arbeite. Und ja, aber es ist trotzdem spannend. Also ja, so überlegen, welche Komponente ist wie ausgeprägt, was ist am stärksten, wo kann ich noch was investieren? Und das macht ja auch dann jedes Jahr irgendwie jede neue Saison neu spannend. Weil ich habe mir jetzt zum Beispiel auch in dem Zusammenhang, dass du jetzt im Trainingslager bist und so und du machst es eh, ich meine, du warst letztes Jahr auch im Trainingslager, generell, also ich fahre relativ wenig ins Trainingslager, ist mir ein bisschen aufgefallen. Also ich meine,
ja, ihr fahrt schon auf den Team-Trainingslager.
Im Team.
Ja.
Aber ich meine jetzt ich selbst, dass ich wirklich mal für einen Monat oder so auch mal Höhentrainingslager mache oder so, das ist noch nicht so oft vorgekommen. Da bin ich auch ein Ticken faul und bequem, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, ich finde einfach, da ist das Terex-Team ganz anders zu zum Beispiel dem The North Face-Team. Bei uns sind wir eigentlich alle sehr eigene Charaktere. Jeder ist so für sich Einzelsportler, hat seinen eigenen Wettkampfplan, seinen eigenen Trainingsplan, seine eigene Trainingslagergestaltung, plant das alles für sich. Und ihr macht schon sehr, sehr viel im Team. Ihr seid immer geschlossen bei den Wettkämpfen, ihr lauft die gleichen Wettkämpfe, ihr macht geschlossen Trainingslager. Ich glaube, das kommt einfach auch daher.
Vielleicht, ja. Wobei das manche auch, also zum Beispiel ein Robby, der ist jetzt insgesamt dann einen Monat wieder in der Schweiz im Höhentrainingslager und so weiter. Und das ist tatsächlich was, ein Rädchen, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe. Mehr ins Trainingslager fahren. Gar nicht mal unbedingt nur des Trainings wegen, natürlich vor allem, aber auch so ein bisschen dieses, keine Ahnung, jetzt habe ich noch die Gelegenheit, das halt mal mitten im Jahr für einen Monat oder wie lang zu machen, so. Aber das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, wie viel will man daheim sein und wie viel nicht. Also, und ich glaube, daran liegt es bei mir schon auch viel, dass ich dann halt, wenn ich dann mal daheim bin, nicht wieder wegfahren will. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich mir ein bisschen vorgenommen habe für nächstes Jahr. Weil ich glaube, da kann ich schon noch viel drehen, so dieses halt einfach so ein bisschen, ja, an den Orten sein, wo man dann halt wirklich auch ein bisschen besser werden kann. so, ich glaube, das macht schon nochmal viel aus, aber
ja. Ja, aber auch da, es kann auch sein, dass ein Trainingslager für einen selber nicht so gut funktioniert. Ich finde, das sind so Sachen, die muss man halt wirklich ausprobieren, seine Erfahrungen sammeln, schauen, was einem selbst gut tut, was nicht. Und das gehört ja, ich finde, das entwickelt dann ja mehrere der Komponenten, sowohl die mentale Stärke, dass du noch mehr sagen kannst, was dir gut tut, was nicht. Oder auch darauf vertrauen kannst, dass es dir gut tut. Als auch den Trainingsaspekt, den einzigen Aspekt, den man da wirklich nicht weiterentwickeln kann, in meinen Augen, ist das Talent.
Ja. Ja, ja, es ist ganz interessant, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, so dieser Punkt Trainingslager. Ja. Ich meine, ich war jetzt 6 Wochen nach Chamonix, das könnte man theoretisch auch als Trainingslager betiteln, aber ja, aber da hast du recht, vielleicht ist das diese Terex-Komponente, die es ein bisschen schwer macht, das einzuteilen.
Ja. Also, ich finde halt genauso wie wir jetzt gesagt haben, was die Komponenten des Leistungssports sind, hat halt auch jede einzelne Komponente so viele Unterkomponenten und finde, also weiß ich nicht, mentale Stärke hat halt außer Ehrgeiz, Wille und so Selbstvertrauen an sich glauben, schon auch die Komponente, die du eben angesprochen hast, dieses, dass es einem egal ist, was andere über einen sagen oder denken, und da glaube ich, kann ich auch noch viel dran arbeiten.
Das heißt, wenn du jetzt auf die Frage antworten müsstest, welche Komponente hat für dich in Zukunft am meisten Potenzial, was würdest du darauf dann antworten?
Ich finde es schon schwierig, weil ich glaube, beim Training ist noch unheimlich viel Potenzial. Aber ich weiß einfach, dass meine mit Abstand schwächste Komponente die der mentalen Stärke ist. Und das nicht wegen Wille oder Ehrgeiz oder sonst was, sondern wegen den anderen Komponenten. Und da bin ich mir sicher, kann ich am meisten dran arbeiten. Und ich sage auch immer für mich, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich brauche einen Mentaltrainer oder sowas, dann würde ich mir das auch suchen. Also ich will das einfach in kleinen Schritten angehen und immer mal wieder an irgendeinem Rädchen ein kleines bisschen drehen, um das bildlich darzustellen. Weil ich glaube, zu große Veränderungen tun einem auch nicht gut, wenn das System ja funktioniert. Und das tut es im Moment. Erst wenn man auf so eine, ja, wie so eine Stagnation trifft, dass es einfach nicht mehr weitergeht, dann braucht man, glaube ich, so ein großes Umdenken oder große Veränderungen. Und solange man das aber in so kleinen Veränderungen machen kann, würde ich schon sagen, dass ich bei der mentalen Stärke und beim Training, ja, es ist schwer zu sagen, aber halt bei der, oder schwer so einzuordnen, aber bei der mentalen Stärke, glaube ich, kann ich gerade, wenn ich an die langen Strecken denke, noch viel arbeiten. Und man sagt ja auch nicht umsonst, bei den Ausdauersachen ist es dann irgendwann der Geist, der den Körper antreibt. Das kann ich für mich schon ganz gut, aber ich brauche einfach ein bisschen mehr, ja, so Arbeit an mir selbst, was das Selbstvertrauen angeht, was das diese Scheiß-Egal-Einstellung angeht. Das sind einfach Sachen, wo ich mir auch einfach gerne was von anderen Athleten abschaue, von anderen Sportarten abschaue. Und bisher mache ich das halt so, und irgendwann kann es halt schon zu einem Punkt kommen, wo ich mir denke, okay, und jetzt wäre ein Mentaltrainer super hilfreich.
Ja, was ich da interessant finde, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, weil ich habe da interessanterweise Training aufgeschrieben mit am meisten Potenzial gestern. Und was mir in dem Zusammenhang in den Sinn kam, war nicht mal nur Training und Trainingsplan und Einheiten, sondern vielleicht auch in dem Zusammenhang mit der Ernährung, weil ich da gerade merke, wie absurd es ist, wenn man da, um das Bild wieder zu nehmen, an ein paar Rädchen dreht, was das für einen Unterschied macht. Das ist echt ein Wahnsinn bei mir gerade im Moment, weil ich jetzt erst merke, oh, wenn man mal keinen Blähbauch hat oder keine Magenprobleme im Alltag, ist das ja voll krass. Also ich merke gerade
Dass... aber ich tue mich da nur immer so schwer bei dem Thema, weil ich habe wirklich extreme Magenprobleme und die kriegt man leider nicht durch ein Rädchen drehen in den Griff. Weißt du? Und immer wenn, zum Beispiel hat mir auch jemand geschrieben, ich soll doch einfach mal dich fragen, was du gemacht hast, damit dein Magen jetzt besser wird. Und ich finde, man kann das ganz schwer über einen Kamm scheren. Ich habe einfach wirklich seit vielen, vielen Jahren Magen-Darm-Problematiken und habe wirklich schon vieles versucht. Ich war, glaube ich, vor 10 Jahren das erste Mal beim Gastroenterologen. Und ich finde, da ist es schwer zu sagen, man kann an einem Rädchen drehen, dann ist der Magen gut und dann wird die Leistung besser. Weil das würde ich mir wünschen. Ich würde mir ganz oft wünschen, dass ich einfach an einem Rädchen drehe und dann ist mein Magenrennen über super und mal schauen, wie es dann unbegrenzt nach vorne geht. Ich glaube, das ist halt, das muss man einfach dazu sagen, weil da habe ich letzte Woche mich dann schon aufgeregt und gedacht, ja, man kann halt einfach nicht sagen, was für den einen klappt, klappt für den anderen, oder die Problematiken sind die gleichen.
Also, um es anders zu sagen, das ist krass individuell. Ich glaube schon, dass wir zwei Also selbst wenn man jetzt ein paar Rädchen dreht und vielleicht hier und da besser wird, ich glaube, wir zwei neigen schon beide zu einem sensiblen Magen tendenziell. Ich glaube auch, dass Laufen an sich leider ein Sport ist, der das noch ein bisschen begünstigt, würde ich sagen.
Allgemein Ausdauersport, ja.
Ja, und ich bin mir auch sehr sicher, bei mir wird nach wie vor, also es ist jetzt nicht so, dass ich einmal kurz geschnippt habe und jetzt ist das alles erledigt. Das wäre sehr schön, das wäre sehr wünschenswert. So ist es nicht, aber, und das meinte ich vorhin ein bisschen mit, weil ich habe diese Historie mit einer Essstörung. Und ich glaube, da sind immer, wie sagt man denn, so Klammern im Kopf, die gehen nicht weg. Also egal, wie viel man da über die Jahre versteht und wie viel
man... Aber das
dann,
finde ich, schon irgendwie auch was Mentales.
Ist es auch. Ja. Absolut. Und wie ich gerade sagen wollte, wenn man über die Jahre versteht man das und versucht das zu lösen und kriegt das auch in den Griff, aber nichtsdestotrotz sind da nach wie vor manchmal Verhaltensweisen und die hatte ich jetzt über die vergangenen Jahre schon, dass man also so 100% befreites Essen fällt mir manchmal schon noch schwer, beziehungsweise ich bin dazu kontrolliert. Und dieses kontrollierte Essen hat jetzt eigentlich dazu geführt, über die letzten Jahre hinweg, dass ich eben sozusagen auch ein Hungergefühl teilweise so ein bisschen, ist ja dann auch irgendwann schwierig drauf zu hören, Sättigungsgefühl genauso, dann isst man ein bisschen zu wenig über den Tag verteilt, hat dann abends so eine Hungerattacke, dann liegt man mit einem vollen Bauch im Bett, hat Luft im Bauch und so weiter, das begünstigt sich ja alles und baut sich auf und das ist wahnsinnig belastend, weil wie man ja auch sagt, das Hirn sitzt ja so ein bisschen im Darm oder im Magen und das kann ich schon ein bisschen unterschreiben, also es ist dann ein wahnsinnig befreiender Tag, wenn man einfach mal einen Tag über keine Probleme hat. Und ich rede jetzt nicht von Training oder Wettkampf, ich rede von einem ganz normalen Tag. Und ich glaube, das in diesem Zusammenhang habe ich mich jetzt mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, so, weiß ich nicht, so wissenschaftliche Daten und dann gibt's dieses WHOOP oder wie auch immer. Und was könnte man denn machen, um sich da irgendwie um sich da Unterstützung zu holen, um vielleicht, weiß ich nicht, man kann ja heutzutage alles auch messen und wie auch immer. Und da wollte ich nur sagen, weil ich glaube, da kann ich schon noch viel ausbauen, weil ich bin teilweise einfach, ich höre gern auf meinen Kopf und auf mein Bauchgefühl und denke, im Grunde habe ich das ja alles schön durchstiegen, aber so ist es halt nicht. Und dann habe mir jetzt die Doku über die Tour de France 2 angeschaut, sehr empfehlenswert. Und da ist ein wunderschöner Satz von einem Team, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Team heißt. Also es gibt zwar quasi ein Team, was wahnsinnig wissenschaftlich basiert arbeitet. Die haben auch mit den stärksten Fahrer, aber dennoch, die arbeiten sehr wissenschaftsbasiert, vielleicht auch deswegen. Und ein Team arbeitet wahnsinnig mental und mit Herz und wir sind einfach stark und wir so, also sehr emotionsbehaftet. Und dann sagt der Teamchef von diesem emotionalen Team, sagt am Ende, ich glaube nach wie vor, Sport wird immer mehr faktisch und immer mehr Zahlen und so weiter. Am Ende des Tages ist doch Sport einfach auch ein Bauchgefühl und eine Herzensangelegenheit und was man mit 100% Einsatz erreicht. Und das fand ich so schön. Und da habe ich mir gedacht, ach, also nicht, dass ich jetzt keine wissenschaftlich fundierten Sachen mehr an mich ranlasse und so, aber es gibt schon auch einen Grund, warum ich eigentlich aus tiefstem Herzen überzeugt bin, dass ich schon viel auch auf mein Bauchgefühl hören darf und eben mir nicht jetzt alles berechnen lasse, alles abwiegen lasse, alles irgendwie erstmal mir wissenschaftlich durchkauen lasse, bevor ich davon ausgehe, dass das gut für mich ist oder nicht. Nichtsdestotrotz gibt's da schon einen Punkt, wo ich noch dran drehen kann, so ein bisschen mehr. Wie sagt man denn? Strategie hinter allem.
Ja, aber das ist ja auch gut, weil dann weiß man, dass man da noch mehr Potenziale hat. Und das denke ich mir jedes Mal, wenn ich vorm Wettkampf oder irgendwo mit John sitze und er hat alles auskalkuliert, dann denke ich mir jedes Mal, naja, habe ich noch so viele Jahre, wenn ich an dem arbeite, wird das besser. Wenn ich an dem arbeite, wird das besser. Ja, und lass mich dann nicht so verrückt machen. Aber ich finde es toll, dass du dir da den sozusagen ja was aus der anderen Sportart, aus dem Radsport abschaust und gelernt hast. Das schätze ich halt so daran, wenn man sich mit anderen Sportarten und Athleten auseinandersetzt. Man lernt so viel.
Ja, und da, ja, oh, da gab es jetzt einige Learnings, die ich jetzt gerne zitieren würde, aber das lassen wir jetzt mal. Aber
ich glaube auch gar nicht, dass es nur an uns persönlich liegt, welche Komponenten man da noch steigern kann und wie man Training oder mentale Stärke noch steigern kann, sondern auch echt am Sport an sich. Trailrunning ist nach wie vor jung. Und wenn man da zu anderen Sportarten schaut, egal ob es jetzt zum Beispiel der Radsport ist oder ob es ein Skiteam ist oder so, da sind ganz andere Strukturen da. Da sind ja so viele andere Menschen mit inkludiert, die eigene Zuständigkeitsbereiche haben, ob das Ernährung ist, ob das der Psychologe ist, ob das ein ganzes Physio- und Ärzteteam ist. Das sind Sachen, die haben wir im Trailsport so noch nicht. Und da ist einfach auch allgemein auf den Sport gesehen, nicht mal nur auf uns beide, ganz schön viel Potenzial.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich auch. Ja, auf jeden Fall spannend. Ja. Sehr. Hast du denn noch was?
Nee, also ich glaube, wir haben das meiste angestoßen, zumindest angestoßen.
Ich finde, wir haben das sehr gut. Ich meine, das ging alles jetzt so schön ineinander über. Wenn ich mal die Frage stellen darf, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das mache, weil eigentlich passt ganz gut. Gibt es denn so einen Wunschzustand, wo du mit dir gerne in, sagen wir, 3 Jahren wärst?
In 3 Jahren? Mhm. 3 Jahre ist ganz schön bald. Also mein Wunschzustand wäre, irgendwann mal auf diesem UTMB-Podium mit drauf zu stehen. Mhm. Aber in 3 Jahren, das ist schon ziemlich bald. Also gerade weil es so eine lange, unberechenbare Strecke ist, finde ich, ist es sehr zeitnah. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so ein Umfeld, und das verändert sich immer im Laufe der Zeit. Und ich bin gerade, so wie ich mein Umfeld geschaffen habe für mich, ob das Physio angeht, Training angeht, auch mein soziales Umfeld oder die Leute, die für mich das mentale Umfeld ausmachen, mit denen ich über mentale Schwächen spreche, das ist für mich im Moment ziemlich ideal. Aber ich weiß, dass jeder einzelne Bereich noch Verbesserungspotenzial hat und wünsche mir einfach, dass ich immer ein zu dem Zeitpunkt ideales Umfeld finde, was ich brauche. Weil ich glaube, wenn ich jetzt an all den Schrauben drehen würde und in so ein Team wieder käme, wie oder halt in so ein Team käme, wie es jetzt beim Radsport ist, wo alles gegeben ist, alle Strukturen vorhanden sind, dann würde ich erstmal hinten runterfallen. So ein bisschen wie, als ich halt damals ins Internat gegangen bin und das viele Training, die vielen Komponenten dort mich haben hinten runterfallen lassen, glaube ich, dass ich da einfach mein eigenes Tempo brauche, um für mich zu schauen, was mir gut tut.
Hm.
Was würdest auch du dazu Learning sagen?
Ich glaube, in 3 Jahren, ja, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, das ist so bald. Ja. Finde ich wirklich interessant. Ehrlich gesagt, ich würde mir einfach tatsächlich wünschen, dass ich mal wirklich das, was ich im Training fühle, an, hey, ich bin als Athletin so gewachsen und habe einen Fortschritt gemacht, dass ich das wirklich, also ich hoffe, das passiert nicht erst in 3 Jahren, aber dass ich das mal wirklich auch im Wettkampf zu 100% zeigen könnte. Das ist tatsächlich was ich mir wünsche. Ja, ich würde schon gerne einfach in 3 Jahren, ja, nach wie vor so als Athletin, aber auch als ich, also als Chemie wachsen und dann in 3 Jahren wirklich irgendwo angekommen sein, wo man dann einfach vielleicht nicht mehr ständig irgendwelche Rädchen drehen muss, dann vielleicht
beziehungsweise, ich glaube, man dann muss immer ein bisschen was drehen.
Ja, aber nicht mehr so wesentliche Dinge so, sondern dass man einfach vielleicht dann irgendwann auch mal angekommen ist bei sich und dann einfach noch wirklich diese Trainingseinheiten als einziges Must-Have so ein bisschen hat, um weiter voranzukommen. Ich glaube, das wäre schön, aber so dieses Umfeld, was du meintest und dieses Ankommensgefühl, was wir vorhin hatten, dass das halt nach wie vor bestehen bleibt, auch in 3 Jahren. Das ist so, wie sich's jetzt anfühlt, dass das einfach so ist, dass man mal ankommen darf und sich dann wirklich mit voller Energie auf das, was einen antreibt, fokussieren kann. Das wäre sehr schön. Ja.
Ich glaube aber, ich für mich will gar nicht an den Punkt kommen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich jetzt an allen Rädchen gedreht und alles ausgereizt, weil dann habe ich ja das Gefühl, ich habe alle Potenziale ausgeschöpft und dieses Streben nach dem Besserwerden, nach Verbesserungen, nach noch mehr aus sich rausholen, würde ja dann so ein bisschen verloren gehen. Deswegen, ich glaube, ich will gar nicht an so einen Punkt kommen, wo ich denke, da geht's jetzt nicht mehr weiter nach oben.
Ja, oder man kommt an den Punkt und ist zufrieden damit, dass es nicht mehr weitergeht. So. Also beziehungsweise kann dann halt auch ein zufriedenes Ende irgendwann setzen. So, das finde ich auch sehr schön. Also von daher ist es alles offen, aber ja, ich bin gespannt. Also in 3 Jahren werden wir drüber sprechen.
Ja, ich glaube nicht, dass es sich ausschließt. Also ich glaube, man kann schon auch sehr zufrieden sein, wenn man noch Potenzial hat, weißt du?
Hm. Ja.
Also ich würde schon sagen, dass ich sehr zufrieden bin und ich glaube, es sind noch unfassbar viele Potenziale und dann.
Aber das ist schön. Das
mir macht es irgendwie Sorge, das Gefühl, ja, aber wenn man das Gefühl hätte, da habe ich jetzt alles ausgeschöpft, das fände ich viel schlimmer.
Ja, naja. Das sind wir ja noch nicht.
Und in 3 Jahren hoffentlich auch noch nicht mal schauen.
Da sind wir noch nicht, ja.
Ja, sehr schön.
Wir haben jetzt eine glatte Stunde. Ich finde, das
Du bist immer für die Zeit, die wir aufgenommen haben, und das Wetter zuständig.
Das stimmt. Wobei ich heute noch nicht so viel über das Wetter gesagt habe. Ja.
Ja.
Heute ist es einfach heiß. Heute ist Sommer. Ja.
Na gut, ich mache mich jetzt auf den Weg zur zweiten Einheit und wir hören uns nächste Woche wieder.
So, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich mache dasselbe. Ich gehe aufs Fahrrad. Du gehst wahrscheinlich laufen. Oder?
Ja.
Okay. Dann viel Spaß und
dir auch.
Bis nächste Woche, Ida.
Mach's gut.